wenn wir, ich sag mal, wertvolle Energien haben, das heißt teure Energien, die wir teuer erzeugt haben, wie beispielsweise grünen Wasserstoff, dann sollten wir den Energieinhalt dieses Wasserstoffs auch möglichst vollständig nutzen. Das macht halt die Kraft-Wärme-Kopplung. Wenn wir daraus einfach nur Strom machen im Großkraftwerk und die Wärme nicht nutzen, dann ist dieser Brennstoff eben quasi nur halb ausgenutzt, wenn Sie so wollen. Und das ist eben, wie gesagt, mit Blick auf den teuren Wasserstoff nicht die Methode der Wahl.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ich bin Gudrun und freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Stellt euch mal vor, draußen absolut windstill, der Himmel ist wolkenverhangen und die Sonne lässt sich so gar nicht blicken. Es herrscht die berühmte Dunkelflaute. Können wir dann trotzdem nachhaltige Energie gewinnen und gleichzeitig sichere Produktionsbedingungen garantieren? Das wissen die Experten der Hochschule Reutlingen. Dort ist etwas ganz Besonderes entstanden. In Reutlingen wird die komplette Wertschöpfungskette vom Wasserstoff abgebildet. Von der Elektrolyse über die Speicherung bis hin zur Umwandlung in Strom und Wärme. Und zwar nicht im Labormaßstab, sondern in einer Größe, die auch für den industriellen Mittelstand interessant ist. Die Anlage läuft und liefert schon jede Menge Daten. Welche Erkenntnisse wir daraus ziehen können, erklären uns nun meine Gäste aus Reutlingen genauer. Professor Bernd Thomas ist Leiter des Reutlinger Energiezentrums. Er forscht seit vielen Jahren zu Wärmepumpen, Kraft-Wärme-Kopplung und natürlich zu Wasserstoff. Er hat die Infrastruktur an der Hochschule maßgeblich mit aufgebaut. Auch zu Gast ist Daniel Jentsch. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promotionsstudent am Prüfstand und sorgt dafür, dass die Anlage ihr volles Potenzial ausschöpft. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Hallo.
Herr Thomas, erklären Sie mir als technikinteressierten Laien doch mal, was genau an der Hochschule Reutlingen entstanden ist und was das Besondere daran ist, von einer kompletten Wasserstoffinfrastruktur sprechen zu können.
Ja, vielen Dank, das mache ich sehr gerne. Also wir hatten unsere Infrastruktur ist quasi komplett, also sie beginnt am einen Ende, wo wir den Wasserstoff erzeugen. Das nennen wir unseren Großelektrolyseur mit einer elektrischen Leistung von 40 Kilowatt, also wieder durchaus im technischen Maßstab. Und am anderen Ende haben wir dann die Rückverstromung des Wasserstoffes über zwei Motor-BHKW, eines mit 50 kW elektrisch und eins mit 3,7 kW, ein kleineres. Zudem haben wir noch eine Brennstoffzelle, wo wir den Wasserstoff auch dann rückverstromen können. Die kommt sicherlich nachher noch zur Sprache. Und als dritte Komponente, um auch diese Stromverteilung besser untersuchen zu können, haben wir ein sogenanntes Microgrid. Da steht nochmal ein zweiter Elektrolyseur, der ist deutlich kleiner, mit 2,8 kW elektrisch. Und dort können wir im Labor mit verschiedenen Netzgeräten und Wechselrichtern und einer Batterie dann weitere Erzeuger und Verbraucher quasi experimentell darstellen, wie weitere PV-Erzeuger, aber dann eben auch die elektrischen Lasten. Und wir können damit, wie gesagt, dieses Stromnetz aufbauen und experimentell untersuchen. Und komplettiert wird das Ganze natürlich, Sie haben es eben eingangs auch schon erwähnt, mit einem Flaschenlager. Das heißt, wir können den Wasserstoff dann eben auch zwischenspeichern und puffern, um dann eben auch diese unterschiedlichen Zeiten von Erzeugung und Verbrauch dann simulieren zu können.
Und was ist jetzt das besonders Wichtigere und Relevante daran, wenn wir uns die ganze Prozesskette von Elektrolyse bis zur Rückverstromung angucken und nicht bloß einzelne Komponenten?
Ja, das ist insbesondere, wie gesagt, die unterschiedlichen Zeiten, in denen der Wasserstoff erzeugt wird, eben wenn wir Überschussstrom haben und dann eben auch die Zeiten, die Sie gerade nannten, die Dunkelflauten, wenn wir den Wasserstoff quasi rückverstromen. Das heißt, wir müssen eben über die Speicherung gehen und das eben vernünftig abzubilden und auch dann eben untersuchen zu können mit Blick auf die benötigten Steuerungs- und Regelalgorithmen. Dafür braucht man eben dann die gesamte Wertschöpfungskette. Und vielleicht noch einen weiteren Aspekt an der Stelle. Wir nutzen diese Infrastruktur auch, um unsere Simulationsprogramme, die wir parallel entwickeln, entsprechend abzugleichen. Und die bilden auch die komplette Kette von der Erzeugung bis zur Rückverstromung des Wasserstoffs ab.
Ja, dafür ist es wahrscheinlich sehr wertvoll, dass Sie so unterschiedliche Daten erheben können. Herr Jentsch, Sie arbeiten täglich an der Anlage. Was genau ist denn Ihre Aufgabe? Und können Sie uns auch ein bisschen technisch erklären, was da passiert und welche Leistung die Anlage erbringen kann? Herr Thomas hat da eben schon ein bisschen was zu gesagt, aber dass Sie mal noch ein bisschen Einblick in Ihre Arbeit geben.
Genau, gerne. Also wir entwickeln eine Wasserstoff-BHKW-Versuchsanlage. Wir bauen die auf und betreiben die dann letzten Endes auch mit dem übergeordneten Forschungsziel herauszufinden, welchen Beitrag denn wasserstoffbetriebene Blockheizkraftwerke zur Klimaneutralität leisten können. Jetzt ist es so, dass die BHKW größtenteils eben Prototypen sind. Das heißt, es gibt kaum Betriebserfahrung, kaum Erfahrung auch im Bereich der Umrüstung von Erdgas auf Wasserstoff. Das heißt, da fehlen einfach Daten und somit fehlen auch Simulationsgrundlagen und Investitionen. Das eine große Thema ist noch, dass diese BHKWs jetzt neuen Anforderungen ausgesetzt sind, im Speziellen die Flexibilität. Das heißt, wenn die zusammen mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen, dann müssen sie sehr, sehr flexibel sein. Und somit hat sich die Aufgabe dahingehend gestaltet, dass wir insbesondere die Flexibilität von diesen Geräten untersuchen. Ganz praktisch bedeutet es ein Aufbau von so einer Infrastruktur, das heißt eine Planung von einer Wasserstoffleitung, der Aufbau von dem Prüfstand, die Integration von den BHKWs, hard- und softwareseitig. Genau, und eben auch dem Betrieb letztendlich bis zur Charakterisierung von diesen neuen Geräten. Vielleicht noch eine kleine Sache, was beim Wasserstoff speziell ist, das Thema Sicherheit. Das heißt, wir müssen quasi auch schauen, dass Sicherheitsthemen ordentlich eingearbeitet werden, sowas wie Gefährdungsbeurteilung und so weiter. Das heißt, das ist nochmal ein besonderes Thema, das so außerhalb des üblichen Prüfstandsbaus dazugehört.
Ich denke, das ist ja auch der Punkt. Sie haben einen praxistauglichen Maßstab einer Anlage. Das ist ja für Hochschulen und auch Herstellerunternehmen einzigartig. Was können Sie hier erforschen, was Sie in der reinen Laborumgebung nicht erforschen könnten? Sie haben einiges jetzt schon gesagt zur Gefährdungsbeurteilung und auch darüber, dass Sie Betriebserfahrung sammeln. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen.
Da würde ich vielleicht noch ein paar Worte sagen, aber ich knüpfe gerne an das, was Herr Jentsch eben gesagt hat. Einmal das Thema Sicherheit, Gefährdungsbeurteilung, das ist sicherlich nur an Anlagen im praktischen Maßstab machbar und nicht im Labor. Aber es gibt auch andere Aspekte, die einfach im Labor nicht möglich sind. Also wir haben zum einen in den Realanlagen ja einfach noch weitere Komponenten, die es einfach braucht, um die Anlage dann wirklich zu komplettieren. Ich nenne einfach mal Beispiele, wie zum Beispiel ein Wassermanagement für die Elektrolyseure oder die entsprechenden Umwandler, also AC-DC-Wandler für die elektrischen Komponenten oder zum Beispiel auch einen Wasserstoffkompressor, der benötigt wird, um den Wasserstoff zu verdichten, um ihn speichern zu können. Und all diese Aggregate sorgen natürlich für weitere Energieverbräuche, die man natürlich kennen muss, wenn man dann die Anlage insgesamt bilanzieren möchte. Und natürlich noch ein weiterer Aspekt, der quasi dem Labor sozusagen innewohnt, sind die idealen Randbedingungen, die wir in der Realität halt nicht haben. Das heißt, in der Realität, und das bilden wir dann ab, sind eben auch schwankende Umgebungstemperaturen zu berücksichtigen oder auch Verunreinigungen, Verunreinigung des Wassers, der Luft oder eben auch dann die Verunreinigungen, die sich dann letztendlich im Wasserstoff finden.
Ja, sehr interessant. Und ich glaube auch gerade im Moment merken wir es wieder, wo es so heiß wird. Auch die anderen Umgebungstemperaturen sind natürlich auch was, wo wir viel mehr Erkenntnisse zu brauchen werden in Zukunft. Sie untersuchen auch intensiv, wie schnell das BHKW nach Einschalten Strom liefern kann. Warum ist das denn so besonders wichtig und welche Kennzahlen interessieren Sie da insbesondere?
Genau. Also die Rolle von den Blockheizkraftwerken, die hat sich ein bisschen verändert. Früher sind die möglichst durchgehend gelaufen und nun sollen sie quasi immer dann anspringen, wenn gerade Wind- und Solaranlagen nicht genügend Strom liefern. Stichwort Residuallastdeckung. Und weil dieser Wasserstoff eben so ein wertvoller, teurer Energieträger ist, müssen wir quasi schauen, dass sie auch möglichst flexibel nur dann laufen, wenn sie gebraucht werden. Das heißt, um mal so ein Bild zu geben, vom Dauerläufer zum Sprinter. Das heißt, sie müssen schnell verfügbar sein. Und um das einheitlich quantifizieren zu können, haben wir so ein Flexibilitätsprüfkonzept entwickelt. Mhm. Dabei teilen wir die Flexibilität in unterschiedliche Fähigkeiten ein. Das ist sowas wie eine Leistungsfähigkeit, eine Reaktionsfähigkeit, eine Lastanpassungsfähigkeit und eine Autonomiefähigkeit. Und diesen Fähigkeiten sind selbst wieder Indikatoren zugeordnet. Und diese Indikatoren, die kann man messen. Und zwar einheitlich, unabhängig von einem Anwendungsfall und systematisch. Und das sind insbesondere Kennzahlen wie natürlich die Startzeit, also wie lange brauchen wir, um das Gerät von 0 auf 100% der Nennleistung zu schalten, aber auch in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Startbedingungen, also ob wir einen Kalt- oder einen Warmstart oder einen Heißstart vorherrschen haben. Insbesondere auch das Teillastverhalten, das heißt, welchen Leistungsbereich können wir abdecken, wie schnell kann sich das Gerät auf neue Leistungen einstellen, das heißt, wie hoch sind meine Lastwechselraten, aber auch Teillastwirkungsgrade, insbesondere auch die Emissionen, Das heißt, immer wenn wir eine neue Leistung einstellen, gibt das Gerät Gas oder bremst. Das heißt, man kriegt da nochmal kleine Stickoxid-Peaks zum Beispiel bei Motoren. Und was wir auch noch machen, was in der Vergangenheit nicht so viel gemacht worden ist oder noch gar nicht, ist die Anfahrenergie mit zu bilanzieren. Das heißt, wir schauen uns an, welche Energiemenge ist denn notwendig, um dieses Gerät anzufahren. Das ist zum Beispiel interessant, wenn wir uns Schwarzstartfähigkeiten in Betracht ziehen oder genau bei der Einsatzplanung ist das von Bedeutung.
Ja, das passt ja auch sehr gut zu dem nächsten Punkt, weil Sie führen nicht nur Tests an Motor-BHKWs durch, das ist nicht die einzige Technologie, mit der Sie sich beschäftigen, sondern Sie prüfen auch Alternativen. Wie unterscheiden sich diese denn?
Genau, also wir schauen uns noch andere KWK-Lösungen an. Das ist speziell eine Brennstoffzelle und eine Mikrogasturbine. Die Brennstoffzelle, die wandelt ja elektrochemisch den Wasserstoff in Strom um. Das heißt, wir haben höhere elektrische Wirkungsgrade, insbesondere eben auch im Teillastbetrieb. Man muss aber dazu sagen, die Technologie ist teurer und stellt auch hohe Anforderungen an die Wasserstoffreinheit. Und die Abwärme, die wir da nutzen können, die ist auf einem niedrigen Temperaturniveau. Also wir haben eine Niedertemperatur-Brennstoffzelle. Das heißt, diese Abwärme kann man nur bedingt für Heizzwecke nutzen. Die Mikrogasturbine hingegen, die arbeitet ja auf einem relativ hohen Temperaturniveau. Das heißt, da kann man die Abwärme gut und gerne auch mal noch für Dampfanwendungen nutzen. Genau, hier haben wir einen großen Leistungsbereich und niedrige Schadstoffemissionen und relativ wenig Anforderungen an die Umrüstung. Also insbesondere kommt da neuer Brenner rein. Genau, aber der thermodynamische Zyklus, der bleibt relativ ähnlich, weil wir eben auf Temperaturen regeln.
Es klingt ja danach, als könnten Sie dann auf dieser Grundlage auch ganz gut entscheiden, welche Technologie für welchen Zweck am passendsten ist.
Ja.
Wenn Sie sagen, Sie haben ja auch unterschiedliche Anforderungen an die Qualitätsreinheit zum Beispiel.
Genau. Also ich möchte es ein bisschen einschränken, weil wir haben natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl an Anlagen untersucht, aber so ein paar Trends können wir schon geben. Das Motor-BHKW ist halt sehr robust, relativ günstig und flexibel. Und hat eine Abwärme, die insbesondere für Heizanwendungen sehr gut nutzbar sind. Das heißt, in der Gebäudeversorgung, bei Nahwärmenetzen oder in der kommunalen gewerblichen Anwendung sind die sehr, sehr gut nutzbar. Vor allem auch durch diese schnelle Startfähigkeit sind die gut geeignet für Notstrom- und Resilienzanwendungen. Die Brennstoffzelle hingegen durch den, ich habe es eben gesagt, höchsten elektrischen Wirkungsgrad, insbesondere im Teillastbetrieb, ist vor allem dann gut, wenn eben der Strom im Fokus steht. Das heißt, da sind Anwendungsfelder so Rechenzentren, Krankenhäuser oder Bürogebäude, wo man über den ganzen Tag einen gewissen Strombedarf hat und quasi im Teillastbetrieb die ganze Zeit hin und her schwankt. Die Mikrogasturbine hingegen ist vor allem bei größeren Leistungen sinnvoll und dadurch, dass wir dieses hohe Temperaturniveau haben, ist es sinnvoll, diese eben auch zu nutzen. Das heißt, insbesondere in Industriegewerben, wo Prozesswärme und Dampf eben benötigt wird. Wirtschaftlich würde ich sagen, ist die Gasturbine vor allem da gut, wo sie eher bei der Nennleistung betrieben wird, im kontinuierlichen Betrieb.
Ein Kernelement, Sie haben das eben schon gesagt, Ihrer Forschung ist auch die dezentrale Energieversorgung. Welche Rolle kann denn dieser Ansatz in der Energiewende spielen?
Da würde ich mich vielleicht wieder einschalten.
Sehr gerne.
Also ich glaube, oder wir glauben, dass diese dezentrale Energieversorgung einfach eine höhere Effizienz bietet. Und aus einem ganz einfachen Grund, dass die Sektorenkopplung. Und Sektorenkopplung meint ja, dass wir Strom, Wärme und Mobilität gemeinsam betrachten. Und da ist für mich ein wesentlicher Punkt zentral. Und das ist der Transport der Energie. Und da haben wir bei der Wärmenutzung eben anders als bei Strom und bei Brennstoffmolekülen, die wir quasi relativ verlustfrei über weite Strecken transportieren können, ist das bei Wärme halt nicht der Fall. Das heißt, Wärme ist eigentlich immer per se dezentral. Also der Heizkessel steht im Keller oder wir haben ein Wärmenetz, das die Wärme über wenige Kilometer verteilt. So gesehen, immer wenn wir die Wärme dabei haben, dann ist die dezentrale Lösung einfach die effizientere. Und wir merken das aber jetzt mittlerweile, dass es beim Strom schon ganz ähnlich ist. Denn auch beim Strom zeigen sich ja mittlerweile die Grenzen des Netzes und der Netzbelastung. Das bedeutet also, auch hier können wir dezentral Strom dort erzeugen, wo er benötigt wird, also im Quartier, wo die Wärmepumpen stehen, wo die Elektroladesäulen stehen. Dort kann man mittels PV und steuerbare Kraft-Wärme-Kopplung eben dann, wie gesagt, sehr effizient dann den Strom da erzeugen, wie gesagt, wo er benötigt wird. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt in ganz anderer Hinsicht. Dezentrale Anlagen sind per se klein oder kleiner im Vergleich zu den zentralen Großanlagen. Und sie können deshalb eben mit Blick auf die erforderlichen Genehmigungen, aber auch mit Blick auf die reine Bauzeit deutlich schneller errichtet werden.
Das passt ja eigentlich ganz gut, wenn wir über den Bereich Resilienz sprechen oder auch, Sie haben eben gesagt, auch Strom muss dezentraler vorgehalten werden, wenn wir jetzt gerade an die größeren Stromausfälle vor kurzem in Berlin denken oder auch bei Ihnen in Reutlingen. Könnte das dann auch so mit Risiko-Nutzen-Betrachtung also eine gute Lösung sein, solche Kraftwerke dann dezentral vorzuhalten?
Absolut. Also hier spielt uns quasi ungewollt dieses Thema Resilienz in die Karten, weil die Resilienz eigentlich auch dann Richtung Dezentralität geht oder Dezentralität quasi die fordert. Das, was wir jetzt speziell auch in Reutlingen erlebt haben, das war ein Umspannwerk. Das ist vielleicht mehr eine Sache der Stromnetze selbst und der Vermaschung und eventuellen alternativen Leitungswegen. Aber stellen wir uns vor, dass jetzt Stromerzeugungsanlagen außer Betrieb gehen, warum auch immer. Und dann ist es natürlich viel einfacher oder viel geschickter, wenn das dezentral passiert, sprich wenn wir mehrere Anlagen haben, die sich gegenseitig dann unterstützen und aushelfen können. Oder anders ausgedrückt, wenn eine Großanlage ausfällt, dann ist der Schaden groß. Wenn eine kleinere dezentrale Anlage ausfällt, dann ist der Schaden deutlich begrenzter.
Also insofern glauben Sie, es könnte auch eine gute Rolle spielen für das Gesamt, also nicht nur für lokale Sachen, sondern auch das allgemein mit einzuplanen für ein resilienteres Energiesystem.
Absolut. Also ich glaube, Richtung Versorgungssicherheit ist Dezentralität das Gebot der Stunde.
Jetzt ist aber die Nutzung von Wasserstoff zur Energieerzeugung ja relativ teuer. Ein BHKW bietet aber durch die Kombination von Strom- und Wärmeproduktion ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Wenn man die Kosten berücksichtigt, welche Einsatzmöglichkeiten kommen denn dann realistisch in Frage? Ist es eher für mittelständische Unternehmen oder für ganze Quartiere? Wie bewerten Sie das?
Ich würde da mal grundlegender anfangen wollen, weil der Aspekt, den Sie gerade genannt haben, der ist in meinen Augen eminent wichtig und essentiell. Also das heißt, wenn wir wertvolle Energien haben, das heißt teure Energien, die wir teuer erzeugt haben, wie beispielsweise grünen Wasserstoff, dann sollten wir den Energieinhalt dieses Wasserstoffs auch möglichst vollständig nutzen. Und das macht halt die Kraft-Wärme-Kopplung. Wenn wir daraus einfach nur Strom machen im Großkraftwerk und die Wärme nicht nutzen, dann ist dieser Brennstoff eben quasi nur halb ausgenutzt, wenn Sie so wollen. Und das ist eben, wie gesagt, mit Blick auf den teuren Wasserstoff nicht die Methode der Wahl. Das heißt, Kraft-Wärme-Kopplung ist in der Tat prädestiniert, die Brennstoffe möglichst vollständig auszunutzen. Und das kann man jetzt auch wieder, das ist jetzt kein Thema, was sich allein auf Wasserstoff bezieht. Das können Sie genauso auf Biobrennstoffe beziehen. Also, wir wollen jetzt nicht abschweifen ins G-Mod-G, was ja gerade durch den Bundestag gegangen ist. Aber auch hier zu überlegen, Biobrennstoff einfach nur zu verbrennen, um Wärme zu erzeugen, das ist in meinen Augen ja quasi töricht. Auch hier wäre die Kraft-Wärme-Kopplung die deutlich bessere Methode. Und letztendlich gilt das auch für fossiles Erdgas, das zwar CO2-Emissionen natürlich immer noch erzeugt, aber wenn wir da den bestmöglichen Nutzen in Form von Strom und Wärme rausziehen, mit Kraft-Wärme-Kopplung, ist das auch nach wie vor die Methode der Wahl. Aber jetzt vielleicht nochmal zur Anwendung. Ich glaube, dass wir die Wasserstoff-BHKW zunächst im größeren Maßstab sehen werden. Das ist einmal den Kosten geschuldet des Wasserstoffs, aber auch der Wasserstoffverfügbarkeit. Und dort werden die BHKW, der Herr Jentsch hat das eben schon angesprochen, dann eben mit Wärmenetzen in Heizzentralen positioniert werden, aber dann eben nicht alleine für die Wärmeversorgung da sein, sondern eben eher in der Mittel- oder in der Spitzenlast arbeiten. Das heißt, die Grundlast werden dann Solarthermie oder insbesondere Wärmepumpen übernehmen. Und vielleicht lassen Sie mich da am Ende noch einen Aspekt nennen, der mir sehr wichtig ist, also gerade die Kombination einer Wärmepumpe, einer Großwärmepumpe zusammen mit einem BHKW bietet für mich unschlagbare Vorteile. Denn während die Wärmepumpe im Sommer oder auch im Teil der Übergangszeit die Wärme sehr gut alleine decken kann, ist das halt im Winter in den kalten Tagen nicht mehr möglich. Und da bietet es sich geradezu an, die Wärmepumpe mit einem BHKW zu kombinieren, weil das BHKW natürlich zum einen die höheren Vorlauftemperaturen bereitstellen kann, die benötigt werden, und zum anderen natürlich auch den Strom liefert, den die Wärmepumpen gerade im Winter benötigen, wenn halt die Sonne nicht scheint und auch der Wind nicht weht. Also das bedeutet, das ist eigentlich die Methode der Wahl. Und wenn das BHKW dann noch mit Wasserstoff betrieben wird, mit grünem Wasserstoff, dann sind wir auch nach wie vor komplett klimaneutral.
Und haben natürlich auch eine viel höhere Effizienz.
Absolut.
Wenn wir diese Sachen gut miteinander kombinieren.
Ja, ja.
Welche Rolle kann das denn auch für die saisonale Speicherung spielen, also Energie vom Sommer für den Winter verfügbar zu machen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch ein ich sag mal, etwas kritischer Punkt aktuell auch bei allen Fragen rund um das Thema Wasserstoff, weil wir befinden uns da, ich will nicht sagen im Widerstreit, aber es gibt ja zwei Grenzfälle. Es gibt einmal die saisonale Speicherung und auf der anderen Seite die Kurzzeitspeicherung. Die ist sicherlich den Batterien vorbehalten. Also Batterien sind für die Kurzzeitspeicherung prädestiniert, da ist der Wasserstoff fehl am Platze. Der Wasserstoff, wie Sie sagen, mehr saisonal, wirklich vom Sommer in den Winter, das kann die Batterie nicht. Und jetzt ist die Frage, wo sich die Grenze einstellt, ob wir die Batterien im Tagesspeicher sehen, im Wochenspeicher und wo dann irgendwann der Wasserstoff anfängt. Und das ist sicherlich auch ein Thema der Wirtschaftlichkeit, die sich dann daraus ergeben. Aber letztendlich glaube ich schon, dass sich Batterie und Wasserstoff den Gesamtkuchen gut aufteilen können. Wie gesagt, am langen Ende der Wasserstoff, am kurzen Ende die Batterie.
Das Ergebnis Ihrer Forschung beinhaltet nun auch ein Prüfkonzept für Wasserstoff-BHKWs. Was erhoffen Sie sich denn für die weitere Verbreitung und Standardisierung? Die ist ja gerade, wenn es auch um den Kostenpunkt geht, natürlich eine Standardisierung immer auch ein Zukunftsvorteil.
Auf jeden Fall. Also das Prüfkonzept soll ja die einheitliche Grundlage schaffen, die Flexibilität von diesen Wasserstoff-BHKWs objektiv bewerten zu können. Und eben weil es keine standardisierten Verfahren gibt, keine einheitlichen Definitionen und keiner oder beziehungsweise das Wort Flexibilität ja sehr, sehr inflationär benutzt wird, ist es so wichtig, das quasi zu standardisieren. Und damit können wir sozusagen auch die Stärken und Schwächen erst objektiv bewerten. Das heißt, wir schaffen damit Transparenz, sowohl für die Hersteller als auch für die Betreiber und eben auch für politische Entscheidungsträger. Was aber auch noch dahinter steckt, ist, nur wenn wir wissen, wie sich diese Geräte verhalten, dann können wir die Flexibilität auch gezielt fördern und solche Systemdienstleistungen zum Beispiel auch angemessen vergüten. Was wir bei diesem Konzept noch beachtet haben, ist, dass wir technologieoffen sind. Das heißt, das Prüfkonzept ist bewusst allgemein gehalten. Das heißt, es lässt sich jetzt nicht nur auf BHKWs übertragen, sondern auch auf andere Wasserstofftechnologien und Nicht-Wasserstofftechnologien. Das Ziel, das wir damit auch noch hatten, ist, den aktuellen Stand der Technik aufzuzeigen. Das heißt, einmal darzustellen, was bereits bestehende BHKWs schon können und wo noch Entwicklungsbedarf ist, sodass langfristig gesehen neue Einsatzmöglichkeiten für Wasserstoff-BHKWs erschlossen werden können. Eben mit diesem Riesenvorteil, dass es flexible, steuerbare Kraftwerke sind, die zukünftig lokale Residuallasten ausgleichen können. Von dem her hoffe ich einfach, dass dieses Prüfkonzept dazu beiträgt, dass diese Geräte vom Prototypen startend bis hin in die Zukunft eine breite Anwendung bekommen. Und wenn die Flexibilität einheitlich bewertet werden kann, dann kann es auch vergütet werden und dann können die Anlagen auch ihr Potenzial für ein klimaneutrales, resilientes Energiesystem voll entfalten.
Das passt wunderbar zu unserem Schluss, wenn wir jetzt am Ende nochmal einen Blick in die Zukunft wagen wollen. Was glauben Sie denn, wann Wasserstoff ein etablierter Baustein unserer Energieversorgung sein kann, der über die energieintensiven Industrien hinausgeht? Und was braucht es dafür?
Das ist die schwierigste Frage am Ende vielleicht. Also ich denke, ist das sicherlich schwierig zu beantworten. Der Jens hat eben ja schon so ein bisschen auch den Weg gedeutet. Das ist letztendlich ein Thema der Wirtschaftlichkeit, also wie Vergütung laufen. Aber ich will mal anders anfangen. Letztendlich ist es immer wie mit neuen Technologien so ein Henne-Ei-Problem. Also das heißt, gerade beim Wasserstoff merken wir das aktuell noch. Weil der Wasserstoff natürlich aktuell sehr teuer ist und noch nicht recht verfügbar ist, so gesehen haben wir auch noch nicht die richtigen Anwendungen. Und das verhindert aber auf der anderen Seite den Aufbau von den entsprechenden Fertigungskapazitäten, die es einfach benötigt, dass die Preise sinken. Also wie gesagt, das muss man dann mit auch sicherlich mit staatlicher Förderung dann irgendwie überkommen, dieses Problem. Aber ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist für mich auch die Wasserstofferzeugung in anderen Ländern, also in Ländern, in denen wir höhere Verfügbarkeiten an erneuerbaren Energien haben, zum Beispiel PV-Strom in Spanien und Nordafrika oder aber auch Wind und Wasserkraft in Nordeuropa. Und dass wir den Wasserstoff dann im Prinzip per Schiff oder per Pipeline zu uns nach Deutschland holen und damit eben, wie gesagt, auch günstigeren Wasserstoff zur Verfügung haben. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass wir quasi die Hände in den Schoß legen und warten, bis der günstige Wasserstoff zu uns kommt, sondern nein, wir müssen im Gegenteil dranbleiben. Das ist meine feste Meinung. Das heißt, wir müssen die Anlagen entwickeln, was wir ja gerade tun, hier auch in Reutlingen. Das heißt, die Elektrolyseure fit machen, Wir müssen Wasserstoffkompressoren entwickeln, Speicher und auch die BHKW entwickeln, um sie dann eben auch letztendlich verkaufen und exportieren zu können in die Länder, in denen der Wasserstoff eben erzeugt wird. Das heißt, das ist Industriepolitik und hier müssen wir einfach schauen, dass wir die Technologieführerschaft erreichen und auch halten und damit letztendlich unsere Wirtschaft stärken. Denn ich meine, eins muss uns bewusst sein, der Wasserstoff, das ist jetzt kein deutsches Thema, da kümmern sich auch andere drum und ich denke da insbesondere an Länder in Fernost, wie Japan, China, Südkorea und damit glaube ich sofort klar, dass wir hier keinesfalls nachlassen dürfen. Aber jetzt vielleicht zum Abschluss auch von meiner Seite nochmal jetzt auf den Kern der Frage, auf den Zeitpunkt. Also ich glaube, es gibt keinen festen Zeitpunkt X, an dem wir quasi von jetzt auf gleich auf Wasserstoff umschalten. Es wird vielmehr ein gleitender Übergang sein. Und das heißt, die Technologie wird sich dort entwickeln, wo gute Randbedingungen sind, wo man also am ehesten den Wasserstoff dann in die Wirtschaftlichkeit bringen kann. Und mit unserer Anlage wollen wir eben helfen und einen Beitrag leisten und dafür sorgen, dass die Technologie eben ausoptimiert wird, dass die Technologie bereitsteht und zuverlässig funktioniert und diesen gleitenden Übergang, den ich gerade beschrieben habe, dann eben auch möglichst bald starten zu können.
Ja, dann hoffen wir mal, dass das alles schnellstmöglich und auch mithilfe Ihrer wunderbaren Forschung große Schritte vorangeht. Vielen Dank für die interessanten Einblicke in Ihre spannende Arbeit.
Danke, dass wir dabei sein durften.
Ja, herzlichen Dank. Das war auch eine schöne Gelegenheit für uns, zu zeigen, was wir und zu berichten, was wir können. Und wir freuen uns natürlich über viele, viele Zuhörer.
Wenn ihr noch tiefer ins Thema eintauchen möchtet, findet ihr passende Links in unseren Shownotes. Außerdem freuen wir uns wie immer über eure Vorschläge und euer Feedback. Schreibt uns an podcast@vdi.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.